NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
2. Juni 1911. Der Geburtstag der chinesischen Schriftstellerin Xiao Hong.
Sie schreibt, indem sie unentwegt neue Bilder entwirft. Sie bringt vieles auf eine Formel, ganz knapp wie in einem Gedicht.
Wenn der strenge Winter sich über das weite Land legt und die Erde mit Frost versiegelt, beginnt der Boden aufzuplatzen. Winzig kleine, aber auch Fuß-, ja meterlange Risse überziehen kreuz und quer die Erde und, ohne eine durchschaubare Richtung einzuschlagen, tauchen sie auf, wo immer es ihnen gefällt.
So beginnen die Geschichten vom Hulan-Fluss, mit denen die chinesische Schriftstellerin Xiao Hong den Leser mitnimmt an die Orte ihrer Kindheit im Nordosten Chinas in der Mandschurei. Ihr Roman gehört zu den wichtigsten Werken der modernen chinesischen Literatur. Doch es dauert lange, bis Xiao Hong wiederentdeckt wird. Der Sinologe und Übersetzer Wolfgang Kubin von der Universität Bonn.
Sie ist eigentlich erst in Amerika entdeckt worden, in den 70er, 80er Jahren durch den größten amerikanischen Übersetzer chinesischer Literatur, nämlich durch Howard Goldblatt, der eine Biografie ihres Lebens Mitte, Ende der 70er Jahre vorgelegt hat, begleitet von seiner Übersetzung der Erzählungen vom Hulan-Fluss.
Wolfgang Kubin hört damals zum ersten Mal von der Schriftstellerin und ist von ihrer Art zu schreiben begeistert. Doch damit ist er zunächst eine Ausnahme.
Als ich zum Beispiel unsere damalige an der Universität Berlin gemachte Übersetzungen der Erzählung vom Hulan-Fluss einreichen wollte, da beschied der dortige Lektor, sie sei eine zweitklassige Autorin. Ich weiß nicht, wie er damals zu diesem Urteil hat kommen können, aber er stand damit nicht allein.
Das Übersetzerteam hat Mühe, in Deutschland einen Verlag für das verkannte Werk der chinesischen Schriftstellerin zu finden.
Wir waren von den Erzählungen vom Hulan-Fluss immer überzeugt, große Literatur. Wir hatten recht, das Buch war ganz schnell ausverkauft.
Sobald ich Großvater in unseren Garten hinter dem Haus geführt hatte, betraten wir eine andere Welt. Nicht die beengende Welt des Hauses, sondern eine Welt, in der viel Raum war, in der der Mensch mit Himmel und Erde eins war. Dieses Universum war so groß, so weit. Man konnte den Himmel nicht mit der Hand berühren und die Pracht, die aus der Erde wuchs, mit den Augen nicht erfassen. Man sah nur eine einzige weite Fläche frischen Grüns.
Zu ihrem Großvater hat Xiao Hong eine besonders innige Beziehung. Die Mutter stirbt früh. Den Vater, ein Großgrundbesitzer, beschreibt sie als geizig und ohne Menschlichkeit. Es ist der Großvater, der ihr Halt gibt.
Meine Geburt bedeutete für Großvater eine unermessliche Freude. Und als ich heranwuchs, liebte er mich mehr als alles andere. Für mich war er das Einzige, was ich auf der Welt brauchte. Was hatte ich zu befürchten, solange er an meiner Seite war?
Xiao Hong wächst in Zeiten des Umbruchs auf.
China ist seit 1912 eine Republik. Doch nicht nur politisch wandelt sich das Land nach dem Ende der Kaiserzeit. Auch die Literatur, die bis dahin vor allem Gedichte und Essays kennt, steht vor einem Neuanfang.
Wir erleben, dass mit dem Untergang des Kaiserreiches und mit der Ausrufung der Republik der chinesische Geist sich ein anderes Metier sucht. Er will sich nicht mehr lyrisch ausdrücken. Und auch nicht mehr unbedingt im traditionellen Essay, der ja selber auch wieder zum Lyrischen neigt. Sondern er bedarf nun aus vielen verschiedenen Gründen der Romanform.
Es geht den Schriftstellern damals nicht nur um die Form, sondern vor allem auch um die Sprache, die endlich jeder verstehen soll.
Das klassische Chinesisch ist ja das Medium des chinesischen Gedichtes und des chinesischen Essays gewesen. Und man traf dann mehr oder minder mit Ausbruch der Revolution die Entscheidung, dass die Literatur einer neuen Sprache bedarf. Und das war die sogenannte Umgangssprache. Es war aber allerdings nur die verschriftete Sprache der Gebildeten.
An den chinesischen Grundschulen wird 1920 die Umgangssprache eingeführt, die Schriftsprache vereinfacht. Der Zeitungsmarkt boomt. Ausländische Autoren sind mittlerweile ins Chinesische übersetzt. darunter europäische Klassiker von Alexandre Dumas, Leo Tolstoi und Charles Dickens.
In dieser Aufbruchszeit besucht Xiao Hong von 1926 an die erste städtische Mittelschule für Mädchen in der Provinzhauptstadt Harbin. Sie schließt sich der linken Studentenbewegung an, liest sozialkritische Werke von Upton Sinclair und anderen ausländischen Autoren.
Ende der 1920er Jahre ist China im Bürgerkrieg. Nationalisten und Kommunisten kämpfen um die Vorherrschaft im Land.
In dieser Zeit stirbt der Großvater von Xiao Hong, ihr einziger Vertrauter. Der verhasste Vater arrangiert für die damals 19-Jährige eine Ehe. Mit einem Freund flieht sie nach Peking und bricht mit dem Elternhaus. Sie will ein freies Leben und vor allem eine freie Liebe. Doch schon 1931 kehrt sie sitzengelassen, ohne Geld und hochschwanger nach Harbin zurück. Ihr Kind gibt sie zur Adoption frei. Sie lernt den jungen Schriftsteller und Journalisten Xiao Jun kennen. Er verschafft ihr Arbeit bei einer Lokalzeitung, für die sie Kurzgeschichten schreibt. Aufbruch in ein neues Leben.
Aufbruch bedeutete immer Schreiben. Ich glaube, dass es einen Aufbruch damals ohne Schreiben gar nicht hätte geben können. Man erfand sich gleichsam durch das Schreiben neu. Und Xiao Hong musste sich von ihren Lasten durch das Schreiben befreien.
Frühjahr, Sommer, Herbst und Winter. Das Jahr vergeht im ewigen Wechsel der vier Jahreszeiten. Und dieser Wechsel vollzieht sich ganz von selbst. Stürme, Frost, Regen und Schnee muss man ertragen. Sie gehen vorbei. Wer sie nicht erträgt, für den findet sich eine Lösung der Natur. Diese natürliche Lösung ist nicht unbedingt etwas Schönes, denn sie entfernt den Betreffenden still und ohne Widerhall von der Welt der Menschen.
Die Zeit, in der sie schrieb, war eine Zeit, wo vielen bereits klar geworden war, dass das Schreiben vielleicht zur Selbstfindung führt, aber nicht unbedingt dazu führt, China zu einigen und China Frieden zu bringen.
Die Bewegung des 4. Mai 1919, die erste politische Massenbewegung in der Geschichte Chinas, hatte sich zum Ziel gesetzt, eine neue Kultur zu schaffen. Ein Land, patriotisch, demokratisch und aufgeklärt nach westlichem Muster.
Man merkte dann aber sehr bald, dass die Aufklärung oben, bei den Gebildeten oder Studierten oder bei den Schülern, zwar irgendwie ankommen konnte, aber nicht bei der Mittelschicht oder bei der sogenannten Schicht der einfachen Leute. Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre ist der Idealismus der Bewegung vom 4. Mai vollkommen zerbrochen und man sucht nun neue Wege.
Die damals noch unbekannte Xiao Hong gehört zur Avantgarde der chinesischen Literaturszene. Ihr Thema wird nun der Alltag der Menschen, wie er wirklich ist.
Und da gelingen Xiao Hong grandiose Bilder. Man denke allein an den Anfang der Erzählung vom Hulanfluss, wo sie dieses sogenannte Schlammloch beschreibt.
Wie oft schon Wagen in der Schlammgrube stecken geblieben sind, kann man gar nicht zählen. Abgesehen vom Winter, wenn es zufriert, scheint das Schlammloch ein wahres Eigenleben zu führen. So munter ist es. Mal steigt das Wasser an, dann fällt es wieder. Ein paar Tage wächst es, dann schrumpft es wieder zusammen. Und alle beobachten mit unermüdlicher Teilnahme, was das Schlammloch so treibt.
Nun wäre es ja eigentlich an der Zeit gewesen, nachdem viele dort elendlich zugrunde gegangen sind, dieses Loch irgendwie zu stopfen.
Kein Mensch kommt auf so eine Idee. In der Grube sind Ferkel ertrunken, Hunde und Katzen im Schlamm erstickt und Hühner wie Enten kommen regelmäßig darin um.
Anfang der 1930er Jahre. In der Mandschurei haben die Japaner ihren Marionettenstaat Manchukuo mit Kaiser Puyi errichtet. Auch Harbin ist besetzt.
Xiao Hong flieht in den Süden nach Qingdao. Hier schreibt sie 1935 ihren ersten großen Roman.
Der Ort des Lebens und des Sterbens.
Wenn man ihre Bücher liest, so sage ich oft sarkastisch, braucht man eigentlich eine Flasche Schnaps dabei, um die Lektüre überhaupt überstehen zu können. Man gewinnt aus ihren Büchern Einblick, aber man gewinnt aus ihren Büchern keine Hoffnung.
Wieder war es so ein herrlicher Tag. Die Epidemie hatte ihren Höhepunkt erreicht. Menschen starben und niemand beweinte die Toten. An einem Nachmittag trug die Frau Erlebans ihren Sohn auf den Friedhof und sah dort die vielen anderen Kinder liegen. Einigen hingen die Haare wirr in die weißen Gesichter, Einige waren von streunenden Hunden in Stücke gerissen worden. In sicherer Entfernung kauten die Hunde ungeniert an den Knochen. Es waren gute Zeiten für die Tiere.
In ihrem Roman schildert sie als Erste das Leben unter japanischer Besatzung im Nordosten Chinas. Sie schreibt damit auch ihre eigenen Erlebnisse nieder.
Die Japaner im Dorf werden immer schlimmer. Sie nehmen Schwangere fest und schlitzen ihnen die Bäuche auf, um die Rotgewehre zu zerschlagen. Und die lebenden Embryonen fließen auf die Straße heraus.
Als Der Ort des Lebens und des Sterbens erscheint, wird es ein Bestseller. Xiao Hong ist auf einmal in ganz China berühmt.
Man kann sowas auch vergleichen mit dem, was Hertha Müller macht, die ja auch ähnlich schreckliche Dinge beschreibt mit einer irrsinnig guten Sprache. Und das ist das, was bis heute ja noch fasziniert.
Hilfe bekommt Xiao Hong von Lu Xun, dem Vater der modernen chinesischen Literatur. Der bekannte Schriftsteller wird ihr Mentor und setzt sich bei der Zensurbehörde für sie ein.
Man kann das so sehen, dass ohne Lu Xun sie vielleicht nicht wirklich den Weg zur Schriftstellerin zu Ende gegangen wäre und dass ohne die Unterstützung ihre Bücher vielleicht ohne weiteres auch nicht hätten erscheinen können.
Inzwischen lebt Xiao Hong in Shanghai. 1936 geht sie für kurze Zeit nach Japan, um ihre Tuberkulose auszukurieren. Im selben Jahr stirbt ihr Mentor Lu Xun. Sie bricht die Japanreise ab. 2 Jahre lang ist sie nach dem Tod des Freundes unfähig zu schreiben.
Mit 20 lief ich von zu Hause fort. Seither habe ich das Leben eines Vagabunden geführt. Ich bin zwar erwachsen geworden, aber gut wurde es deshalb nicht. Von meinem Großvater habe ich gelernt, dass das Leben neben Kälte und Hass auch Wärme und Liebe beinhaltet. Seither sehne ich mich beständig danach, diese Liebe und Wärme zu finden.
Im Sommer 1937 greifen die Japaner Shanghai an und besetzen die Stadt.
Xiao Hong flieht erneut. Erst nach Wuhan, dann nach Chongqing. 1940 schließlich nach Hongkong. Ihre langjährige Beziehung zu Xiao Jun ist da längst zerbrochen. Sie lebt nun mit einem anderen Schriftsteller zusammen, Duan Mu Hong Liang. Ein schwieriges Verhältnis. In Hongkong beginnt sie mit den Erzählungen vom Hulan-Fluss. Sie ist bereits schwer an Tuberkulose erkrankt.
In späteren Jahren hatte sie immer wieder große Probleme, überhaupt publizieren zu können. Und ich vermute, dass dieses ständige Unterwegssein, die Flucht und dann auch die Probleme, die sie mit den Männern hatte, die vielen Abtreibungen, die sie hat vornehmen müssen, das wird sie alles ruiniert haben.
Xiao Hong stirbt am 22. Januar 1942 in Hongkong an einem Lungenleiden. Sie wird nur 30 Jahre alt. Die Chinesen vergessen ihre Werke. Ihre Beschreibungen der schaurigen Wirklichkeit passen nicht in das Konzept des neuen Menschen, das Mao Zedong und die Kommunisten nach ihrem Sieg 1949 propagieren.
Mit ihrem Werk konnte man keinen Staat machen, keine neue Gesellschaft aufbauen, denn sie machte etwas, was der kommunistischen Lehre völlig zuwiderlief. Sie schilderte ja eben nicht nur den Japaner, den japanischen Besatzer als Unterdrücker, sondern sie zeigte auch, wie das einfache chinesische Volk selber vollkommen lethargisch war oder auch zur Brutalität, ja sogar gegenüber den eigenen Kindern neigen konnte.
Erst nach dem Tod Maos 1976 wird Xiao Hong als Schriftstellerin wiederentdeckt. Sie zählt heute zu den bedeutendsten Frauen Chinas. Ihre Geschichten vom Hulan-Fluss gelten als Meisterwerk. Sinologe und Übersetzer Wolfgang Kubin.
In gewisser Hinsicht hat sie etwas geschrieben, was man als Sozialroman bezeichnen könnte. Sie hat das, was sie gesehen und beobachtet und verarbeitet hat, in ihre neue und einmalige Sprache gebracht.
Was ich hier niedergeschrieben habe, sind keine schönen Geschichten. Nur weil es die Erinnerungen an meine Kindheit sind und nur weil ich sie nicht vergessen kann, nur schwer vergessen kann, habe ich sie hier festgehalten.
Im Zeitzeichen erinnerte Andrea Kahrt an die chinesische Schriftstellerin Xiao Hong, die heute vor 100 Jahren geboren wurde. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.